Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Es ist schön, wenn gläubige Menschen sich treffen und in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn wir das Wort Gottes miteinander betrachten können. Ich habe euch heute ein schönes Bild mitgebracht. Das sieht so aus. Das ist unsere Fernsehzeitschrift. Und wenn man das so anschaut, das ist doch ein hübsches Gesicht, eine schöne Frau. Und das hat etwas zu tun mit unserer Predigt heute. Aber unsere Predigt heute ist eigentlich ein Text, der für mich lange Zeit problematisch war. Eigentlich ein unangenehmer Text, ein schwieriger Text. Und wir möchten ja lieber gute Nachrichten hören, angenehme Nachrichten. So, dieser Text, der gehört in die Zeit, also wir sind ja im Kirchenjahr jetzt, in der Himmelfahrt war vorbei, Pfingsten ist vorbei, so eigentlich in der Zeit, wo die Gemeinde gegründet wurde. An Pfingsten ist ja die Gemeinde gegründet worden, Pfingstereignis, 3000 haben sich bekehrt, die Gemeinde in Jerusalem ist gewachsen und da ist so allerhand geschehen, da war viel Leben. Und da möchte ich aus Kapitel 5 der Apostelgeschichte diesen Text lesen. Also, vielleicht können wir noch mal kurz dazu aufstehen und dann lese ich den Text vor. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, 1 bis 11, ich lese mal von 5 bis 7, da heißt es, auch ein Mann namens Ananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land, und Ananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Ananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer von unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau des Ananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sagt mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Du hörst die Schritte vor der Tür. Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Soweit mal dieser Text. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für die Ehrlichkeit deines Wortes, Herr. Dein Wort ist die Wahrheit und berichtet uns die Dinge, die geschehen sind. Die Schönen, die Guten, die Gesegneten und auch die Schwierigen. Und so bitten wir dich, Herr, hilf uns zu verstehen, was du uns auch durch diesen Text sagen willst. Wir danken dir von Herzen, dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Hier haben wir einen Bericht von einem Ehepaar in der ersten Gemeinde, die ein Grundstück verkauft haben und ein Teil ihres Erlöses der Gemeinde geschenkt haben. In welcher Zeit geschah dieses Ereignis? Nun, Apostelgeschichte, wie gesagt, berichtet über die erste Zeit der Christenheit, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und der Heilige Geist an Pfingsten gegeben wurde. In Apostelgeschichte 2 wird genau das, was am Pfingsten geschah, berichtet. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Nachdem Petrus die Pfingstpredigt gehalten hatte, 3000 Leute sich bekehrt haben, sie wurden getauft, sie haben sich täglich getroffen, sie hatten Gemeinschaft, sie ließen sich belehren durch die Apostel, sie feierten Abendmahl und sie pflegten regelmäßiges Gebet. Und es kam über jede Seele Furcht. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das war eine Zeit der Erweckung, eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit der Wunder, wo Gott Wunder tat, weil viel Glaube da war, viel Erwartungshaltung. Gott konnte Großes tun. Nebenbei, wenn Gott unser Herz berührt, bewirkt das auch einen anderen Umgang mit unserem Hab und Gut, mit unseren Finanzen. Das haben wir hier gesehen. Die Leute haben ihre Güter verkauft, haben das der Gemeinde gespendet und es gab auch viele Armen, die versorgt wurden. Die ganze Schar, heißt es dann in 4,32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. So, es gab großen Zusammenhalt, es gab große Einheit und es gab ein großes gegenseitiges Vertrauen. Das kennzeichnete diese erste Zeit. Wir sind in Kapitel 2 und 4, unser Text steht in 5. Also bevor das Ereignis mit Ananias und Sapphira geschah noch etwas anderes, nämlich ein Mann namens Barnabas, der Name bedeutet der, der andere ermutigt, er hieß eigentlich Josef und man nannte ihn Barnabas, dieser Josef verkaufte auch ein Stück Land, eigentlich zuerst, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung. Also, wir haben also die Situation, da war das üblich, dass so manch einer in der Gemeinde einfach die Gemeinde bedachte mit seinen Gaben. Und hier ist als Musterbeispiel Barnabas herausgegriffen. Er verkauft ein Stück Land und legt es zu Füßen der Apostel. Vielleicht haben die Jünger damals die nahe Wiederkunft Jesu erwartet. Weil Jesus hat ihnen ja auch gesagt, dass er wiederkommt. Das lesen wir besonders in 1. Thessalonicher 4. Und sie haben vermutlich gedacht, zu ihren Lebzeiten kommt Jesus auf jeden Fall wieder. Und was sollten sie dann mit ihren Häusern und ihrem Haben gut machen? Sie wollten das einfach nützlich einsetzen und haben es der Gemeinde gespendet, dass die Gemeinde gut versorgt ist. Und nun gibt es Nachahmereffekte. Auch Kapitel 5 sind wir jetzt, den Text, den wir gelesen haben, auch ein Mann namens Ananias und seine Frau Sapphira, also ein Ehepaar, verkaufte ein Stück Land. Also dieser Barnabas verkauft ein Stück Land und dieser Ananias und Sapphira verkaufen ein Stück Land. Nachahmereffekte. Manchmal ist es gut, wenn wir gute Musterbeispiele haben. Menschen, die etwas vormachen, Vorbilder sind, im positiven Sinn. Und Ananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Also hier haben wir eine Täuschung der Gemeinde. Sie haben so getan, als ob sie alles geben, haben aber in Wirklichkeit nur einen Teil gegeben. Nun, vielleicht sagen wir, hey, was soll das? Das ist doch eine Lappalie. Was ist das Problem dabei? Genauso hat es eigentlich später Petrus gesagt. Hey, Ananias und Sapphira, niemand hat euch gesagt, dass ihr das machen müsst. Keiner hat erwartet und verlangt, dass ihr euer Haus oder euer Hab und Gut verkauft. Und wenn ihr es verkauft, als ihr es verkauft habt, hättet ihr es auch behalten können. Niemand von der Gemeinde hat gesagt, hey, wir wollen das Geld jetzt haben oder wir wollen einen Teil davon haben oder gib den Zehnten von deinem Erlös. Nein, nichts, gar nichts. Ihr habt freiwillig entschieden, der Gemeinde was zu geben. Und was ist das Problem dabei? Das Problem ist die Täuschung. Die Täuschung ist das Problem. Eigentlich ist es auch eine Art Betrug, eine Lüge. Eine Lüge findet hier statt in der Urgemeinde. Sie haben etwas vorgetäuscht, was nicht war. Und das Problem beginnt in unseren Herzen. Es geht im Reich Gottes um die Ehrlichkeit in den Beziehungen. Ich wiederhole das. Im Reich Gottes geht es um Ehrlichkeit in den Beziehungen. Ehrlichkeit im Reich Gottes. Es geht um Wahrhaftigkeit, um die Wahrheit, um Ehrlichkeit. Was wir hier sehen, ist Täuschung, Vortäuschung falscher Tatsachen. Es geht um Heuchelei und es geht um Lüge. Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Ihr habt praktisch Gott getäuscht. Ihr habt zwar Menschen getäuscht, aber eigentlich habt ihr Gott getäuscht. Nun, Ehrlichkeit in Beziehungen, da fiel mir dann ein, wie sieht es in unseren Ehen aus? Sind wir immer alle so richtig ehrlich zueinander in den Ehen? Oder kommt da vielleicht auch so mal, wenn es unangenehm wird? Wisst ihr, man kann ja Dinge weglassen, nur einen Teil der Wahrheit erzählen, oder man kann ja gar nichts sagen und damit unehrlich sein. Aber Beziehungen leben von Ehrlichkeit. Ob das jetzt in der Gemeinde ist, ob das in der Ehe ist, ob das im Geschäftsleben ist, wenn du einen Kaufvertrag abschließt, wenn man dir nicht alle Details sagt und hinterher kommen dann irgendwelche kleingedruckten Regeln raus, die zu deinem Nachteil sind, das ist auch unehrlich. Es geht um Ehrlichkeit in den Beziehungen. Und wisst ihr, das ist ein Lernfeld, auch wo wir Gläubige ja Herausforderungen haben. Es gibt da viele Beziehungen, wo man nebeneinander herlebt. Jeder lebt so sein Leben, jeder macht so sein Ding. Man hat die gemeinsame Wohnung, aber das ist nicht das, was Gott gewollt hat mit Beziehungen. Gott will, dass wir sowieso in der Ehe die intimste Gemeinschaft, die es unter Menschen gibt, dass wir aufrichtig zueinander sind, dass wir ehrlich sind, dass wir ja, Das können wir, wenn wir nicht Angst haben müssen, verletzt zu werden. Ja? Oft ist es so, wir sind ehrlich und jemand missbraucht deine Ehrlichkeit und verletzt dich dann mit Worten. Und dann sagst du, okay, in Zukunft sage ich eben nichts mehr. Das ist eine große Gefahr. Ehrlichkeit macht verletzbar. So, es geht also hier um Beziehung, um die Gemeinde. Was ist die Medizin gegen die Lüge? Das ist die Wahrheit. Jesus sagt zu den Gläubigen, die ihm nachgefolgt sind, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, wir brauchen die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wisst ihr, was das Problem ist? Ist ja jemand, wie gesagt, wenn wir nochmal über diesen Fall nachdenken, jemand verkauft seinen Acker, ein Stück Land und gibt der Gemeinde einen Teil. Das ist alles okay. Aber jetzt fängt es an. Sie tun so, als ob es das ganze Geld wäre. Und darin liegt die Lüge. Und die Lüge zerstört, und das ist das Gravierende, die Lüge zerstört das Vertrauen. Du, wenn du mal angelogen wirst, da gibt es so einen schönen Spruch aus dem Volksmund. Der glaubt man nicht, und wenn man auch die Wahrheit spricht. Ich sage es nochmal. Also wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr, auch wenn er die Wahrheit spricht. So, eine Lüge, einmal Täuschung, das zerstört so viel Vertrauen, dass das Vertrauen massiv geschädigt ist. Aber wir leben in Tagen, in einer Zeit. Ich erlebe das selbst, ich bin ja auch berufstätig. Ich erlebe, wie oft gelogen wird. Die Lüge scheint ein bequemer Ausweg vor unbequemen Angelegenheiten. Ein bequemer Ausweg. Aber Lügen haben kurze Beine. Meistens gibt eine Lüge dann die nächste Lüge. Und dann muss man nochmal lügen, um die vorige Lüge zu vertuschen. Und das nimmt kein Ende. Nochmals, die Gefahr ist oder das Schlimme daran ist, dass Vertrauen zerstört wird. Und wisst ihr, wenn in dieser Welt, die Gott nicht kennt, gelogen wird, dann ist es eine Sache. Aber im Reich Gottes, wo man heilig leben sollte, wo man sagt, ich bin ein Gotteskind, ich bin ein Christ, ich lebe nach der Wahrheit, wenn dort die Täuschung geschieht, wenn dort gelogen wird, das ist eine ganz andere Dimension, ein ganz anderes Ausmaß an Zerstörung von Vertrauen. Wir leben von Vertrauen zueinander. Und wenn dieses Vertrauen zerstört ist, dann können wir die Gemeinschaft, ja, dann ist die Gemeinschaft nicht mehr viel wert. Die Gemeinschaft, das ist der Vorteil, der Profit, der Segen, dieses Vertrauen. Übrigens, dieses Wort für Vertrauen und Glauben ist im Griechischen dasselbe Wort. Glaube, ja, wir sind, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wird dein Haus gerettet. Wer an Gott glaubt, ja, der wird gerettet werden. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt, der auf Gott vertraut. Deshalb dieses Vertrauen darf nicht zerstört werden. Und wenn jemand im Reich Gottes anfängt zu täuschen und zu lügen, dann schädigt er die Gemeinde. Und wer die Gemeinde beschädigt, den wird Gott zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Botschaft aus diesem Text. So, erstaunlich ist auch, wie Petrus auf die Idee kommt, zu sagen, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Woher hatte Petrus die Information, dass das nicht der ganze Erlös war, sondern nur ein Teil des Erlöses? Nun, das sagt uns der Text nicht, aber ich kann mir vorstellen, im Reich Gottes gibt es auch die Geistesgaben. die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und ich kann mir vorstellen, dass hier auch die Gabe der Geisterunterscheidung in Aktion war. So, der Geist Gottes kann verborgene Dinge ans Licht bringen. Der Geist Gottes kann Motive aufdecken. So, wenn wir im Reich Gottes, wenn wir zum Reich Gottes gehören, dann sollten wir vorsichtig sein. Dann ist es mit Unehrlichkeit gefährlich. Denn Gott kann es ans Licht bringen. Das kommt ans Licht. Und dann sind wir noch mehr blamiert, wie wenn wir gleich die problematischen Dinge auspacken. Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös des Grundstücks für dich behalten hast? Übrigens, ich möchte eins klarstellen. Hier geht es nicht darum, dass diese Botschaft gepredigt wird, weil erwartet wird, dass irgendjemand Finanzen spendet. Das muss ganz klar sein. Es geht hier nicht um so etwas, sondern es geht darum zu erkennen, warum steht dieser Text im Wort Gottes? Was will Gott uns durch diesen Text sagen und beleuchten? Nun, eigentlich geht es darum, dass Ananias und Sapphira ein vorgetäuschtes Maß an Großzügigkeit, die wollten Großzügigkeit demonstrieren. Ja? Es gibt da wirklich, es gibt Menschen, die haben die Gabe des Gebens. Die lieben es, wenn sie andere beschenken können. Die sind großzügig. Und im Wort Gottes heißt es, wer mehr gibt, als er soll, wird nicht ärmer. Und wer mehr spart, als er soll, wird nicht reicher. Also wenn wir um des Reiches Gottes willen geben, ob das jetzt Armenspeisung ist, ob das Kleidung ist, ob das sonst etwas ist, Finanzen oder wenn wir Zeit geben, wer mehr gibt, wer das Reich Gottes liebt und in das Reich Gottes investiert, Verbreitung des Evangeliums, der wird gesegnet werden. Aber hier ging es nicht um so etwas mit reinem Herzen und ehrlichen Motiven. Hier ging es um Vortäuschung falscher Tatsachen. Die haben vorgetäuscht, sie haben alles gegeben. Sie wollten Ehre und Anerkennung gewinnen in der Gemeinde. Die wollten auch bewundert werden. Und haben dabei eine Lüge begangen. Gott betrachtet diese Lüge als ein schweres Vergehen gegen den Heiligen Geist. Und wisst ihr, diese Geschichte, dieser Bericht, es war ja ein Tatsachenbericht, dieser Bericht, der Tod von Ananias und Sapphira, sollte als ein Beispiel dienen, um zu zeigen, dass Gott unter denen, die vorgeben, wiedergeborene Christen zu sein, keinen selbstsüchtigen Hochmut und Betrug dulden. Das habe ich irgendwo gelesen. Anerkennung und Ehre gewinnen. Gott setzt ein Musterbeispiel. Und wisst ihr, das war einmal am Anfang. Es heißt dann später, die Gemeinde war voll Ehrfurcht vor Gott. Das hat den Leuten, den Gemeindegeschwistern, Respekt eingeflößt. Hey, mit Gott kann man nicht Hugolis machen. Mit Gott kann man keine Spielchen spielen. Aber wisst ihr, Gott ist auch gnädig. Er hat dieses Beispiel nicht sofort wiederholt. Und wisst ihr, wenn in unseren Tagen Gott so handeln würde, wie mit Ananias und Sapphira, vielleicht wären manche Gottesdienstbesucher nicht mehr da. Also Gott ist hat auch eine Gnadenzeit geschenkt. Gott schenkt Gnade auch für die, die sündigen, dass sie Buße tun, dass sie ihre Einstellung ändern. Wenn Gott immer so handeln würde, dann wäre das schon ein Problem. Übrigens, wir leben in einer Zeit und unsere Gesellschaft ist geprägt davon, dass Lüge gesellschaftsfähig wird. Früher, vor Jahrzehnten, als ich noch ein Kind war, wenn da ein Politiker der Lüge ertappt worden ist oder des Betrugs, dann war es eher wahrscheinlich, dass er zurücktreten musste, sein Amt abgeben musste. Heute, das sind nicht nur die Politiker, das sind auch normale Menschen. Heute, wenn du lügst, dann wird es bewertet als ein Kavaliersdelikt. Aber bei Gott haben sich die Maßstäbe nicht verändert. Bei Gott ist Lüge Lüge und der Vater der Lüge ist der Teufel. Laut Johannes 8 ist der Teufel der Vater der Lüge, der die Lüge in die Welt gebracht hat. Adam und Eva wurden belogen. Er hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott, von wegen. Sie haben gesehen, wie sie nackt waren und sie haben sich geschämt vor Gott. Da hat sich was geändert. Im Herzen ist Sünde eingekehrt. Und es ist auch das Vertrauen zwischen ihnen und Gott beschädigt worden durch diese Lüge des Teufels. So, die Offenbarung sagt uns, jeder, der die Lüge liebt, draußen sind die Hunde und die Zauberer und jeder, der die Lüge liebt und sie tut, draußen, außerhalb des Reiches Gottes. Wer lügt, es gibt ja notorische Lügner, Leute, die krankhaft lügen sogar. Manchmal sagen wir nicht ganz die Wahrheit, weil wir die Fakten nicht kennen. Das ist eine Sache. Aber es gibt Leute, die notorisch lügen, die wie so einen Lügenzwang haben. Die lügen, dass sich die Balken biegen. Und wie gesagt, alle, die die Lüge lieben und praktizieren, werden außerhalb des ewigen Reiches Gottes bleiben. Offenbarung 1,8. So, ich möchte noch drauf zu sprechen kommen. Warum sagt Petrus zu Ananias und Sapphira, zu diesem Ehepaar. Warum sagt er, ich habe den Heiligen Geist belogen oder ihr habt Gott belogen? Im Endgericht, in Matthäus 25, 31, dort wird uns beschrieben, wenn eines Tages die Nationen vor Gottes Thron versammelt sein werden, alle Menschen aller Zeiten vor dem Thron Gottes versammelt. Jesus sagt das in Matthäus 25. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und dann wird er die Schafe von den Böcken trennen. Die Schafe stehen für die Gläubigen, die Böcke stehen für die Ungläubigen. Und dann heißt es, Herr, wann die einen zur Rechten, die Schafe und die Böcke zur Linken. Und dann sagt er zu den Schafen, hey, geht ein zu eures Herrn, Freunde, ihr habt das und das getan, ihr habt mir die, wo durstig sind, getränkt, ihr habt und so weiter. Und dann sagen diese, als Schafe zu Rechten stehen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Und dann wird der König, Jesus, der König, dann wird der König antworten, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Wer einem ein Glas Wasser gibt, weil er ein Gotteskind ist, dann wird er Lohn empfangen. Und wenn einer in der Gemeinde ein Gotteskind belügt, dann hat er Gott belogen. Amen. Wenn du etwas tust, was du einem Gläubigen tust, dann tust du es, als ob du es Gott tun würdest. Deshalb ist es kein Kavaliersdelikt. Deshalb ist es nicht eine Lappalie. Deshalb ist es Sünde. Und Sünde trennt von Gott. Und was erschwerend hinzukommt für Ananias: Es war Erweckungszeit. Der Geist Gottes hat in einer besonderen Dimension damals gewirkt. Man wusste, das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes. Blinde wurden sehend, Lahme gingen. Sogar Tote hat Jesus auferweckt. Es war Erweckungszeit, es war Aufbruchzeit. Gott hat mächtig gewirkt. Und ich möchte ganz kurz auch, Gott hat in verschiedenen Jahrhunderten immer wieder solche Erweckungen geschenkt. Und ich möchte kurz einen Bericht aus der Erweckungszeit im 19. Jahrhundert erwähnen, was Erweckungszeit bedeutet und warum in dieser Erweckungszeit zu lügen oder zu täuschen eine besonders schwierige Sache war. Es gab einen Prediger namens Christmas Evans, der erzählt in seinem Tagebuch, wie er eines Sonntagnachmittags zu einem Dienst unterwegs war. Also ein Verkündiger, der mit einem Pferd, im 19. Jahrhundert mit dem Pferd unterwegs war, zu einem Predigtdienst, zu einem Gottesdienst. Er ritt auf einem einsamen Weg, da wurde er auf einmal von seiner Herzenskälte überführt. Herzenskälte war das Problem. Er schreibt ins Tagebuch: Ich band mein Pferd an einen Baum und ging an eine abgelegene Stelle, wo ich in höchster Seelenangst auf und ab ging, als ich mein Leben überschaute. Ich blieb 3 Stunden vor Gott, vor Schmerz zusammengebrochen, bis schließlich das wunderbare Bewusstsein seiner vergebenen Liebe über mich kam. Gott erfüllte mich erneut mit dem Heiligen Geist. Als die Sonne unterging, ging ich auf den Weg zurück, fand mein Pferd, stieg auf und ritt weiter. Am nächsten Tag predigte ich mit neuer Vollmacht zu einer großen Menschenmenge, die sich auf einem Berg versammelt hatte. An jenem Tag brach eine Erweckung aus, die sich durch ganz Wales ausbreitete. Das ist das, was wir uns wünschen, dass Menschen Buße tun, zerbrechen über die Sünde, über die Boshaftigkeit der Sünde, Herzenskälte. Da würde jemand, der jetzt Gott nicht kennt, der würde lachen: Hey, Herzenskälte, was ist das für ein Problem? Ja, Herzenskälte ist Lieblosigkeit. Das ist ein Problem. Wer die erste Liebe verlässt, das ist ein Problem. Die erste Liebe zu Jesus zu verlassen, ist ein Problem. Das ist nicht einfach eine Lappalie. Gott reinigt. Das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Ich möchte euch nicht keine Angst machen. Gott ist gnädig und barmherzig. Aber eines müssen wir wissen. Nochmals. Gott liebt es. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Seid heilig, lebt heilig, denn ich bin heilig. Wir dürfen keine Sünde dulden. Und wenn wir Sünde haben, müssen wir sie vor Gott bringen und sie bekennen und sagen: Herr, da stimmt was nicht in meinem Leben. Ich gebe das zu. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Das ist das, was Gott erwartet, dass wir zugeben: Hey, bei mir stimmt da was nicht, da muss sich was ändern. Ich bitte dich, hilf mir, dass sich das ändert. Ich möchte noch kurz, bevor ich zum Schluss komme, auf Sapphira, auf die Frau dieses Ananias kommen. Also hier wird berichtet von einem Ehepaar, das sich gemein gemacht hat. Die haben sich überall abgesprochen, die haben sich die Ausgetauschten, die waren beide in Übereinstimmung, so etwas zu tun. Normalerweise ist die Frau die Gehilfin des Mannes, so steht es in der ersten Buch Mose. Es wäre gut gewesen, wenn diese Sapphira, und da gibt es ja Beispiele im Wort Gottes, wenn diese Sapphira zu ihrem Ananias gesagt, Ananias, hey, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Das lassen wir lieber bleiben. Wir wollen keinen Stress in der Gemeinde verursachen. Lass uns das lieber nicht tun. Aber sie ist mit ihm übereingekommen. Und Petrus fragt sie extra und sagt, ist das der Preis gewesen, für den ihr das Grundstück verkauft habt, das Stück Land? Und fatalerweise sagt sie ja. Und das war eine vorsätzliche Lüge in einer Erweckungszeit. Das ist nicht verzeihbar. Das ist massiv, das ist vorsätzliche Sünde. Und wisst ihr, eine Frau, besser wäre, diese Sapphira hätte gehandelt wie die Abigail, die Frau des Nabal. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Nabal war ein Narr, hat man gesagt. Also Nabal war ein Mann, der, die Bibel sagt, das war ein Narr, also ein Dummkopf, ein Tor. Und David war zu Zeiten Nabals auf der Flucht, der beschützte Nabals Herde. Er hat dafür gesorgt, dass, früher gab es immer wieder Überfälle, Raub und solche Dinge. Aber David, weil der um Nabals Vermögen, um Herde war, war diese Herde Nabals geschützt. Und als David dann sagt, hey, wir haben das für dich getan, wie wär's, ich sag's mal in meinen Worten, wie wär's, ob du uns noch ein bisschen unterstützen könntest, weil diese Leute, die mit mir sind, ja, ich muss sie versorgen. Nabal sagt, hey, da gibt es heutzutage viele Vagabunden, hergelaufene Leute, die ihren Herren davongelaufen sind. Was soll das? Und David hat sich entschlossen, wir gürten unsere Schwerter um und wir werden diesen Nabal, dem werden wir es zeigen. Und es wurde der Frau des Nabal, der Abigail, gesagt, hey, für deinen Mann droht Gefahr. David ist auf dem Weg, ihn umzubringen. Was macht diese Abigail? Sie kramt alles zusammen an Lebensmitteln, was sie finden kann. Und sie geht zu David, bevor er Nabal erwischt, und demütigt sich vor David und sagt, hey, tu dieses Unrecht nicht, vergreif dich nicht an meinen Mann. Und David sagt, hey, du bist eine kluge Frau, eine weise Frau, dass du mich jetzt von diesem Schritt abgehalten hast. Ich danke dir. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Nabal, der hat sich so betrunken, dass er am anderen Tag, also ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 25, erstarrt ist und dann gestorben ist. Gott hat ihn gerichtet. David musste seine Finger nicht schmutzig machen an Nabal. Und ein zweites Frau für eine Frau, ein zweites Beispiel für eine Frau, die richtig gehandelt hat. Und das war die Frau des Pilatus. Die Frau des Pilatus hatte einen Traum über Jesus. Und sie hat in diesem Traum die Botschaft bekommen und den Eindruck, du musst deinem Mann, dem Pilatus, sagen, hey, vergreif dich nicht an diesem Gerechten, an Jesus. Jesus ist ein Gerechter. Lass die Finger von ihm. Und sie sagt ihm das. Und damit hat sie segensreich gehandelt. Die Frau des Pilatus wollte ihm helfen, das Richtige zu tun. Das ist eine gute Frau, eine segensreiche Frau. Aber leider hat dieser Pilatus unter dem Druck eines Massentumults, sie haben geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die wollten nichts anderes hören, die wollten nur sagen, ja, ich kreuzige ihn. Dann war wieder Ruhe. Kreuzige ihn. Da war nicht mehr Interesse an der Wahrheit, an Gerechtigkeit, sondern nur noch eins. Weg mit ihm. Aber hier, diese Frau hat Gott gebraucht, auch um Pilatus auf die richtige Fährte zu bringen. Dieser Vorfall, heißt es, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Eine unangenehme Geschichte. Ich habe sie jahrelang nicht groß beachtet. Es ist keine schöne Geschichte, aber eine heilsame Geschichte. Und wisst ihr, manchmal haben wir ein krankes Herz und dann brauchen wir Medizin. Und wisst ihr, Medizin schmeckt nicht immer süß und gut. Manchmal ist Medizin bitter, aber sie ist heilsam. Sie hilft uns. Und manchmal sind Dinge im Wort Gottes, die nicht schön angenehm sind, die uns nicht streicheln und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, weiter so, alles in Ordnung. Manchmal ist es nicht so angenehm, das ist bitter, aber es ist hilfreich, es ist heilsam. Und deshalb sollten wir es ernst nehmen und sagen, ja Herr, wenn du das mir zu sagen hast, ich nehme das an, ich will es beherzigen, ich will darauf achten. Ich will davon lernen, denn es kommt von dir. Und wenn du es uns gibst, dann wird es seinen Sinn und sein Gutes haben. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Übrigens, was hat es mit dem Bild zu tun? Die Person, die hier auf dem Bild ist, die gibt es gar nicht. Weil dieses Bild wurde, also ich vermute mal zu 90%, das Bild wurde bearbeitet. Wenn die eine Warze hätte hier, die würde retuschiert. Wenn die Haare schwarz sind, dann kann man die Haare blond machen. Bildbearbeitung. Das heißt, heute wird viel getäuscht. Ja? Man macht Dinge schöner und anders, als sie in Wirklichkeit sind. Das ist das Problem. Täuschung. Ja? Täuschung, Manipulation. Wir machen uns eine Welt, übrigens Gender-Ideologie hätten wir auch noch dazu nehmen können, die Geschlechterunterschiede werden wegdiskutiert, die gibt es nicht, obwohl sie es gibt, aber das, was nicht sein soll, das nicht sein darf, das wird einfach wegdiskutiert. Und das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen.